Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Wir alle sind doch froh, wenn wir Konflikte nicht allein austragen müssen. Wenn jemand für uns einsteht, wenn jemand uns Hilfe gibt, wenn wir Hilfe brauchen und sich in einem Streit hinter uns stellt. Sicherheit in unserem alltäglichen Leben ist wesentlich für unser Wohlbefinden. Na, kam euch das jetzt irgendwie bekannt vor? Könnte sein, weil genau so ging es letzte Woche auch schon los in eine Stunde History. Dieselben Worte, nur waren es da Steffis Worte. Beziehungsweise den letzten Satz, den hatte sie sich gemopst, von der Website der NATO. Denn genau, es ging um die NATO. Die NATO soll ein Versprechen sein, dass ihre Mitgliedstaaten füreinander da sind, wenn es ernst wird, ein Bündnis für den Fall von Kampf und Krieg. Von so einem Bündnis, von solchen Versprechen und Freundschaften wollen wir heute auch sprechen. Nur geht es in diesem Fall um Versprechen, die nicht für Frieden gesorgt haben und auch nicht vor Krieg geschützt haben, sondern sie haben uns in einen der größten Kriege der Menschheitsgeschichte gezerrt.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Bonjour Matthias.
Ja, sei gegrüßt, mein Lieber.
Wir sprechen nämlich über die Entente. Was das ist, klären wir gleich auf. Wir machen nur noch mal kurz unsere Tourhinweise, ne? So gehört es sich, Matthias.
Ja, genau. Wir sind nämlich am 23. Mai in Weimar in der dortigen Notenbank. Mhm. Und dort geht es um das Thema Vorwärts, wir marschieren zurück. Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. Anmelden könnt ihr euch unter deutschlandfunknova.de. Das Ganze beginnt um 19 Uhr und der Eintritt ist frei und wir freuen uns.
Das dann in Weimar. Ich habe noch einen zweiten, den wir euch mitgeben, dann nämlich Berlin. Da sind wir am 15. Juni, dem 15.06. im Humboldt-Forum. Auch 19 Uhr. Thema dann sind Bilder, die lügen. Ihr könnt schon erahnen, worum es geht. Es geht um Kriegspropaganda. Auch da könnt ihr euch auf deutschlandfunknova.de anmelden oder auf der Website vom Humboldt-Forum. Matthias, jetzt aber eben die Entente. Und der Name verrät ja, deshalb habe ich dich auch gerade mit Bonjour schon begrüßt, dass Frankreich mit an Bord war. Zuerst nämlich in der Entente Cordiale, das war ein Zweierbündnis zwischen Frankreich und England. Und dann gab es später die Triple Entente. Zu dritt, da kam dann noch Russland hinzu. Wir fangen aber an mit diesen zwei Partnern England und Frankreich, weil das erscheint uns heute nicht als ein besonders erstaunliches Duo, muss man sagen, Matthias. Aber 1904 war das wirklich ein ziemlicher Hammer.
Ja, es hat eine merkwürdige Vorgeschichte, kann man fast sagen, denn Frankreich und England, die galten immer so traditionell als Staaten, die eine gegenseitige Aversion hegten und pflegten. Das war das eine. Und das zweite ist, England hat bis dahin kein Bündnis auf dem Kontinent gehabt. Es hat immer nur so beobachtet, wie ist die Lage auf dem Kontinent, wie sieht die Küste gegenüber Englands aus. Mhm. Und wenn da irgendetwas passierte, dann hat sich England engagiert. Ansonsten galt die Splendid Isolation. Also, wir leben auf einer Insel, da kann man sehen, wenn einer kommt, die ist leicht zu verteidigen und wir brauchen eine starke Flotte. Und es war alles gegeben. Und dann merkte man auf einmal, auf dem Kontinent rüstet das Deutsche Reich auf, hat jetzt auch eine Flotte und der damalige Kaiser Wilhelm II. Hatte keinerlei Interesse an Gesprächen mit England. Also gab es eine große deutsche Aufrüstung und das britische Empfinden dagegen war dann das einer Bedrohung. Also musste man sich nach Partnern umschauen.
So kommen dann England und Frankreich zusammen. Man muss ja sagen, Matthias, und das in einer Zeit, in der Europa so ein bisschen aussieht wie eine Risikokarte, ne? Also jeder hatte irgendwie so seine eigenen Partnerschaften und Bündnisse erstellt.
Ja, das stimmt. Und das ist eines meiner Lieblingsthemen, das Bündnissystem von Otto von Bismarck. Ich sag mal etwas flapsig. Der Einzige, der dieses System durchschaut hat, war Bismarck selbst.
Ja.
Also Bismarck war Reichskanzler des 1871 gegründeten Deutschen Kaiserreichs und er wollte Schutz für das junge Kaiserreich organisieren. Und zwar vor allem gegenüber Frankreich. Frankreich galt in Deutschland als Erbfeind und Deutschland galt in Frankreich ebenfalls als Erbfeind. Also die beiden Länder hatten nicht viel miteinander zu tun. Und dann folgten mehrere Abkommen. 1873 das Drei-Kaiser-Abkommen zwischen Deutschland, Österreich und Russland zur Erhaltung des Status quo in Mitteleuropa. Dem folgte dann 1881 ein weiteres Drei-Kaiser-Abkommen mit einer gegenseitigen Neutralitätserklärung im Falle eines Krieges durch einen der Unterzeichner. Also wenn Deutschland gegen Frankreich Krieg führt, würden Österreich und Russland sich raushalten.
Uff, ja. Mhm.
Zweites war der Zweierbund 1879 mit Österreich. Das war ein Geheimvertrag, da wusste niemand von, außer Österreich und Deutschland. Und der sicherte beiden Schutz gegen einen russischen Angriff vor. Also das ist schon etwas
merkwürdig. Da tun sie sich erstmal zu zweit wieder gegen den Dritten zusammen. Ist auch
genau, mit dem sie vorher auch ein Dreierbündnis gegeben haben. Also das ist schon relativ kompliziert. 1882 kommt dann noch ein ebenfalls geheimes, und zwar ein Defensivbündnis zwischen Deutschland, Österreich und Italien dazu. Und schließlich 1887 wiederum ein geheimer Rückversicherungsvertrag zwischen Deutschland und Russland. Der sichert gegenseitige Neutralität zu beim Streit etwa auf dem Balkan. Ergebnis dieser Verträge ist, alles geht gegen Frankreich. Denn die einzigen, die an keinem dieser Bündnisse beteiligt waren, das war Frankreich. Immer war Deutschland beteiligt und hatte sozusagen Schutz nach allen Seiten. Und die meisten Vertragspartner kannten die anderen Verträge nicht.
Also Bismarck hat es hoffentlich verstanden, Matthias offensichtlich auch halbwegs und ihr im besten Falle jetzt auch dieses verrückte irgendwie Bündnissystem, das Bismarck da geschmiedet hatte. Und man muss sagen, irgendwie hatte sich das Deutsche Kaiserreich mit Bismarck da so ein richtiges außenpolitisches Nestchen gebaut.
Das kann man wirklich laut sagen, aber alles hing eben von einer Konstellation ab, die darin bestand, dass der Kaiser und Bismarck, also Kaiser und Reichskanzler, miteinander sozusagen ein Traumduo bildeten. Kaiser war bis dahin Wilhelm I., der starb 1888 im sogenannten Dreikaiserjahr. Der hatte Bismarck immer freie Hand gelassen und gesagt, du machst das schon und informier mich einfach. Mhm. 1888 starb Kaiser Wilhelm I. und es folgte ihm Friedrich III., das war sein Sohn. Der war aber nach 99 Tagen auch schon wieder gestorben, weil er schon bei der Thronbesteigung Krebs erkrankt war und deswegen wusste jeder, er wird nicht mehr lange leben. Und 1888, also der dritte Kaiser dann in diesem Jahr, war dann Wilhelm II. Und der nun wiederum konnte mit Bismarck gar nichts anfangen. Und Wilhelm II. Hat ihn im Prinzip rausgeschmissen, weil er selbst Politik machen wollte. Also 1890 ist dann Bismarck frustriert zurückgetreten, so hieß dann der Rausschmiss. Mhm. Aber damit war eben auch der Erfinder dieses Bündniskonstruktes nicht mehr an Bord und Wilhelm II. War sozusagen auf sich alleine gestellt.
Bei Wilhelm II., Wilhelm II. Haben wir jetzt wahrscheinlich eh schon viele zusammengezuckt, weil wir wissen ja, der hat in der Geschichte einen ziemlich unrühmlichen Part gespielt.
Ja, und in diesem Falle kann man sagen auch, weil diese Verträge mussten nach einigen Jahren erneuert werden. Wenn das nicht erneuert wurde, liefen sie einfach aus. Und Wilhelm II. Ließ die Fristen verstreichen und gleichzeitig begann, was ich am Anfang gesagt habe, dieser massive Flottenausbau. Und auf einmal stand Deutschland dann ohne Bündnispartner da. Und die anderen nun machten neue Bündnisse, erst mit der Entente Cordiale und dann mit der Triple Entente 1907. Und damit war das Deutsche Reich, wenn du mal auf die Landkarte gucken würdest, sozusagen umzingelt. Und das Geschrei, das kann man sich vorstellen, das war dann groß.
Strategiespiele auf dem europäischen Kontinent, Bündnissysteme, das kann man von hinten aus betrachtet sagen, die uns dann in den Ersten Weltkrieg führen sollten. Wie sich dieses Wollknäuel so langsam selbst auflöst, das erzählt uns jetzt für eine Stunde History Nadine Kreuzhaller.
Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Und diese Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt.
Otto von Bismarck am 6. Februar 1888 im Deutschen Reichstag.
Also, unser Interesse ist, den Frieden zu erhalten, während unsere kontinentalen Nachbarn ohne Ausnahme Wünsche haben, geheime oder amtlich bekannte, die nur durch Krieg zu erfüllen sind. Dementsprechend müssen wir unsere Politik einrichten. Das heißt nach Möglichkeit den Krieg hindern oder einschränken. Keine Macht darf zu stark werden, auch unsere eigene nicht. Unsere Nachbarn sind sowieso schon nervös genug, seit wir ein großes, geeintes Deutschland sind.
Nun ist aber mal gut, mein lieber Otto von Bismarck. Deine Zeit ist um. Schluss jetzt mit der Bedenkenträgerei und Zurückhaltung. Ich, Kaiser Wilhelm II., möchte auch meinen Platz an der Sonne.
Kaiser Wilhelm II. Und Otto von Bismarck. Kein gutes Gespann. 1890 tritt der Reichskanzler frustriert zurück. Kaiser Wilhelm II. Hat Ambitionen. Er strebt nach weiteren Kolonien, nach militärischer Aufrüstung, nach einer tragenden Rolle im Spiel der Weltmächte und nach einer starken Flotte. Das Aufrüsten und Wettrüsten mit England beginnt. Deutschland soll zum ernsthaften Gegner der gewaltigsten Seemacht der Welt werden. Die allgemeine Stimmung im Deutschen Reich geht in dieselbe Richtung. Auch das Bürgertum will eine große Flotte, es will Handel mit der ganzen Welt treiben und will, dass Deutschland mitmischt in der Weltmachtpolitik. Der Meinung ist auch Bernhard von Bülow, Staatssekretär im Auswärtigen Amt und später auch Reichskanzler.
Wir müssen verlangen, dass der deutsche Missionar und der deutsche Unternehmer die deutschen Waren, die deutsche Flagge und das deutsche Schiff in China gerade so geachtet werden wie diejenigen anderer Mächte. Wir sind endlich gern bereit, in Ostasien den Interessen anderer Großmächte Rechnung zu tragen, in der sicheren Voraussicht, dass unsere eigenen Interessen gleichfalls die ihnen gebührende Würdigung finden. Mit einem Wort, wir wollen niemanden in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne.
In der Zwischenzeit laufen die Bündnisverträge aus. Russland ist stinksauer, weil das Deutsche Reich den gegenseitigen Rückversicherungsvertrag nicht verlängern will. Der Zar sucht einen neuen Verbündeten und findet ihn in Frankreich. Das kommt damit endlich raus aus seiner Isolation. Bündnisse, Spannungen, Ansprüche in Übersee. Jeder sucht fieberhaft seinen Platz. Großbritannien ist durch das französisch-russische Bündnis alarmiert. Es wünscht sich einen Vertrag mit dem Dreibund, Deutsches Reich, Österreich, Ungarn, Italien, und geht auf den deutschen Botschafter in London, Hatzfeld, zu. Aber Deutschland taktiert und hält England lieber hin.
Eure Majestät. Jetzt kommt alles darauf an, die Engländer weder zu entmutigen, noch sich vorzeitig von ihnen festlegen zu lassen. Die englischen Verlegenheiten werden sich in den nächsten Monaten noch steigern. Und damit steigt auch der Preis, den wir fordern können. England wird noch auf unsere Hilfe angewiesen sein. Der Gegensatz zwischen England und Russland ist unüberbrückbar. Und England und Frankreich sind auf ewig verfeindet. Ihr ergebener Reichskanzler Bernhard Fürst von Bülow.
Aber das Deutsche Reich verzockt sich. Es rüstet weiter fleißig seine Flotte auf, was die englische Öffentlichkeit aufbringt. England sieht seine Stellung als Seemacht herausgefordert. Und dann passiert eine Sensation. England und Frankreich, Erzfeinde und Rivalen seit Jahrhunderten, finden zueinander. Sie unterzeichnen im April 1904 die Entente Cordiale, das herzliche Einverständnis, und legen ihren Streit um die Kolonialgebiete in Marokko und Ägypten bei. Frankreich soll volle Handlungsfreiheit in Marokko bekommen, die Briten ihrerseits in Ägypten. Das hat das Deutsche Reich nicht kommen sehen. Die Frankfurter Zeitung schreibt:
Die politische Lage hat sich dadurch mit einem Schlage verändert. Und der für Deutschland sichere und immer besonders günstige Umstand des englisch-französischen Gegensatzes ist verschwunden.
Deutschland hat auch Interesse an Marokko, und so reist Kaiser Wilhelm II. 1905 nach Tanger und zeigt sich an der Seite des regierenden Sultans als Schutzpatron. Eine Provokation für Frankreich. 1907 einigen sich dann auch noch Russland und England über Gebiete in Asien und im Nahen Osten, und die Entente Cordiale wächst zur Triple Entente. Das komplizierte, aber fein gesponnene Bündnisnetz Bismarcks ist zerbröselt.
Ja, wer mit wem in Europa, vor allem eigentlich wer gegen wen? Nadine Kreuzhaler hat uns mit zurückgenommen vor den Ersten Weltkrieg zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Da wollen wir auch noch eine Weile bleiben und besprechen nochmal, wie sich Europa immer weiter in dieses System von Bündnissen und Gegenbündnissen verstrickte. Und zwar mit Jörn Leonhard, Historiker an der Uni Freiburg. Hallo, Herr Leonhard.
Hallo.
Vor 120 Jahren, Herr Leonhard, machen da plötzlich zwei Partner gemeinsame Sache, die sich vorher jahrhundertelang bekriegt haben, nämlich England und Frankreich, bilden gemeinsam diese Entente Cordiale. Warum machen sie das?
Na, sie machen das, weil sie, glaube ich, zu dem Schluss kommen, dass sie ihre kolonialen Interessenzonen in Afrika und im Nahen Osten voneinander abtrennen sollten, definieren sollten. Und
okay, vor das allen findet Dingen, also erstmal mit Blick auf den Nahen Osten, auf Afrika, gar nicht so sehr mit Blick auf Europa statt.
Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Die Entente Cordiale von 1904 hat etwas mit dem Wettlauf um Afrika zu tun. Frankreich überlässt, so könnte man sagen, Großbritannien den ägyptischen Raum, und dafür bekommt Frankreich freie Hand in Marokko. Aber die Rückwirkungen dieses kolonialen Ausgleichs haben natürlich dann auch etwas mit europäischer Großmachtpolitik zu tun. Und das wird vor allen Dingen in Berlin von der deutschen Regierung wahrgenommen.
Bevor wir da weitermachen, lassen Sie uns noch kurz bei England und Frankreich bleiben. Der Hundertjährige Krieg, der Siebenjährige Krieg, mehrere anglo-französische Kriege, die Original Erbfeindschaft, wenn man so möchte. Das war dann einfach alles plötzlich vergessen.
Naja, es findet in einem ganz neuen Kontext statt und das hat damit zu tun, dass 1871 ein neuer Player ins Spiel kommt, nämlich der deutsche Nationalstaat und der entwickelt sich zu einem echten Powerhouse und das kann man vielleicht am besten daran erkennen und das führt dann schon auch zur Vorgeschichte der Entente Cordiale, dass dieser deutsche Nationalstaat selbst Weltpolitik betreiben will. Und dass er zu diesem Ziel eine Flotte aufrüstet und diese deutsche Flottenaufrüstung die Beziehungen zu London erheblich verändert. Und durch diesen neuen Player und seinen politischen, seinen weltpolitischen Anspruch wird im Grunde genommen fast so etwas wie eine Brücke zwischen den Erbgegnern in Frankreich und Großbritannien gebildet. Also ohne das, was ab 1871 passiert, ist es eigentlich schwer vorstellbar, dass es zu dieser Entente Cordiale gekommen wäre.
Aus der Entente Cordiale machen wir dann ja 3 Jahre später, 1907, sogar die Triple Entente. Da steigt Russland noch mit ein. Und das finde ich an der Stelle wirklich bemerkenswert, weil wir vorhin ja eben schon von Bismarcks ausgeklügeltem Bündnissystem gehört haben, nach 1871. Und da war Russland eigentlich immer Teil von. Hat Russland hier die Seiten gewechselt? Kann man sich das so erklären?
Man kann sicher sagen, dass die traditionelle deutsch-russische, preußisch-russische Verbindung gelockert wird. Es gelingt ja den Nachfolgern von Bismarck nicht mehr, diesen deutsch-russischen Rückversicherungsvertrag fortzusetzen. Mhm. Und das ist die eine Hälfte. Und die zweite Hälfte ist, dass in dieser Triple Entente eben auch letztlich koloniale Konflikte ausgeräumt werden. Diesmal nicht zwischen Frankreich und Großbritannien, sondern diesmal zwischen Bär und Walfisch, also zwischen Russland und Großbritannien. Und da geht es diesmal nicht wie zwischen Frankreich und Großbritannien um Afrika und den Nahen Osten, sondern da geht es um Persien, um Afghanistan und Tibet. Und dieser Vertrag von 1907 zwischen London und Petersburg ist eben auch ein Ausgleich kolonialer Interessen, der wiederum in Berlin als eine Form der militärischen Annäherung, vielleicht sogar der Einkreisung Deutschlands interpretiert wird, obwohl die Intention dieses Vertrags durchaus anders war.
Bär und Walfisch finde ich sehr schön. So wie sich das jetzt bei Ihnen gerade anhört, Herr Leonhard, machen also 3 Großmächte bis zur Triple Entente miteinander Deals, Geschäfte, Verträge, um ihre kolonialen Absichten abzusichern. Und es bleibt sozusagen ein Verlierer auf der Strecke.
Kann man sagen, ist aber vielleicht ganz wichtig, das ist die deutsche Wahrnehmung, dass man der große Verlierer ist. Und ich würde diese Episode ganz stark interpretieren als ein Beispiel dafür, wie wichtig Wahrnehmung, subjektive Wahrnehmung in der internationalen Politik ist. Denn weder die Entente Cordiale noch die Triple Entente waren per se Offensivbündnisse oder gar Militärbündnisse, sondern es sind Definitionen kolonialer Einflusssphären. Aber die Wahrnehmung in Berlin ist eben eine ganz andere. Die Wahrnehmung in Berlin ist, Frankreich kommt aus seiner diplomatischen Isolation. Mit Frankreich und Russland, mit dieser Annäherung gibt es eine Zwei-Fronten-Problematik für Deutschland. Und jetzt kommt in der Triple Entente auch noch Großbritannien dazu. Und so wird dieser negative Mythos der Einkreisung, der Nichtgewährung der deutschen weltpolitischen Ansprüche eigentlich fast zu einem Leitmotiv der deutschen Politik. Und das hat die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg auch die militärische Planung des Deutschen Reiches ganz stark geprägt.
Wenn Sie sagen, man muss diese subjektive Sichtweise auch internationaler Politik mit einbeziehen, vielleicht könnte man sogar von Befindlichkeiten sprechen, hätten dann nicht vielleicht Walfisch und Bär, Großbritannien, Russland, auch die Franzosen das mitdenken können müssen sollen? Hey, was hat das für eine Wirkung, wenn wir uns in dieser Triple Entente zusammenfinden?
Das stimmt, aber wenn Sie die Geschichte von 1914 angucken, dann haben schon die Zeitgenossen diese Bündnisse als gar nicht so stabil interpretiert. Es gibt ganz viele Zeitgenossen, die sagen, na also zwischen dem autokratischen Russland, das die Arbeiter niederknüppelt und der parlamentarischen Monarchie Großbritanniens mit einer starken Labour-Partei, die den Zaren als einen Blutherrscher interpretieren, gibt es ja enorme Widersprüche. Und wir dürfen nicht vergessen, die deutsche Außenpolitik setzt ja bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges darauf, dass dieser Krieg ein Krieg zwischen Deutschland auf der einen und Frankreich und Russland auf der anderen Seite ist. Das heißt, die Hoffnung ist bis in den Sommer 1914 Großbritannien hat weltpolitische koloniale Interessen, aber keine kontinentaleuropäische Interessen und wird aus diesem Krieg sich heraushalten. Eine enorme Fehlkalkulation, die aber nochmal zeigt, dass diese Bündnisse nicht als sozusagen wirkliche Abschreckungsbündnisse wirken. Umgekehrt haben die Briten, Franzosen und Russen darauf gesetzt, dass Italien nicht an der Seite Österreich-Ungarns und Deutschlands in den Krieg eintritt. Das ist ja dann auch nicht passiert. Also mit anderen Worten, schon die zeitgenössische Beurteilung dieser Bündnisse war sehr ambivalent. Man hat sie jedenfalls als Bündnisse angesehen, deren Stabilität man auch nochmal unter Beweis stellen wollte. Und das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Aspekt, der dann die Julikrise 1914 befeuert hat.
Dann möchte ich eigentlich nur noch den Begriff Schlafwandelei in den Raum schmeißen. Christopher Clarks großes Buch Die Schlafwandler. Von wegen, die europäischen Großmächte wären wie Schlafwandler in den Ersten Krieg beinahe gestolpert, irgendwie umgarnt und ohnmächtig in diesen eigenen Bündnissystemen. Klingt jetzt für mich ein bisschen anders, oder haben diese Bündnissysteme tatsächlich den Ersten Weltkrieg irgendwie vorgezeichnet?
Also ich finde das Buch von Chris Clark sehr gut, aber ich finde den Titel problematisch, weil sie Schlafwandlern eigentlich ja keine Verantwortung für ihr Verhalten unterstellen können. Mhm. Schlafwandler sind eben in einem anderen Bewusstseinszustand und die Politiker Europas wussten vor 1914 durchaus, was sie tun. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man darf nicht den Fehler machen, von diesen Bündnissen, wie gesagt, keine Offensivbündnisse, keine ganz engen militärischen Absprachen bis in die letzten Monate vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Man darf von diesen Bündnissen nicht zu einer Art von Determination des Ersten Weltkriegs schließen. Noch 1912-13 gelingt ja durch eine deutsch-britische Kooperation die Eindämmung der Balkankriege, was man in Paris sehr aufmerksam und nervös beobachtet hat. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass im Bewusstsein der Außenpolitiker sich die Spielräume der Diplomatie verändern und dass man dann darauf setzt, die Wirkung dieser Bündnisse bei der nächsten großen Krise auszutesten. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, was man in Deutschland sieht, wo man versucht, England rauszuhalten und in Petersburg und Frankreich, wo man versucht, die Schwäche des Dreibundes zu beweisen. Und das hat ganz stark im Grunde genommen die Eskalation in der Julikrise 1914 mitbewirkt.
Jörn Leonhardt ist Historiker an der Uni Freiburg. Ihr habt ihn gehört in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Leonhardt.
Sehr gerne.
Wir haben es ja eigentlich gerade ganz gut am Beispiel Russland sehen können. Ne? Russland war unter Bismarck noch Teil deutscher Bündnispolitik, ist dann aber wenige Jahre später raus und dann mit Frankreich und England in der Triple Entente vereint. Und damit, Matthias, war ja eigentlich die bismarckische Bündnispolitik ins Gegenteil verkehrt worden. Ne? Das Deutsche Kaiserreich reagierte wie?
Ja, die offizielle Politik, muss man sagen, reagierte vor allem mit Kaiser Wilhelm II. Offiziell und sagte, wir sind umzingelt von einem sozusagen feindlichen Bündnissystem und die könnten zusammen dann gegen Deutschland agieren. Es wurde dann davon gesprochen, dass Deutschland isoliert sei und wenn man sich es genau anguckt, dann stimmte das auch. Es war nämlich die Folge der deutschen Außenpolitik, die unter anderem mit dem Satz gekennzeichnet worden ist, wir streben einen Platz an der Sonne an. Mhm. Diesen Satz hat Reichskanzler Bernhard von Bülow am 6. Dezember 1897 gesagt. Ich habe noch ein Beispiel rausgefunden. 9 Jahre später gibt es eine Konferenz in Marokko, an der nimmt der Kaiser teil und er schreibt einen Brief an den Kanzler und daraus zitiere ich jetzt. Erst die Sozialisten abschießen, köpfen und unschädlich machen, wenn nötig per Blutbad und dann in den Krieg nach außen, aber nicht vorher. Mhm. Zitat Ende. Und das kann man wirklich so sagen, davor hatten die Nachbarn Deutschlands Angst.
Zu Recht, ja, wenn man diese irrwitzigen Zitate von Wilhelm II hört und auch zu Recht, Matthias, wenn man dann sieht, welche Taten er auch folgen ließ.
Ja, durchaus. Also Wilhelm machte nämlich im Gegensatz zu Bismarck eine aktive Kolonialpolitik. Er ließ in sehr hohem Tempo die deutsche Flotte ausbauen und unablässig baute er weiter. Und damit zielte er natürlich auf das Herzstück der englischen Sicherheitspolitik, die daran bestand, rule the waves, also beherrsche die Meere. Und das trieb dann England, Frankreich, später Russland in ein gemeinsames Militärbündnis. Nicht zuletzt, weil Kaiser Wilhelm II. Eben keine Anstalten gemacht hat, die Bündnisse Bismarcks zu verlängern und damit sozusagen auch diese gegenseitige Abhängigkeit zu stabilisieren, die eben dafür sorgte, dass es keinen Krieg auf dem Kontinent gegeben hat.
Irgendwie ging das ja ganz schön schnell, ne? Wenn man sich so retrospektiv anschaut. Bis 1887 haben wir vorhin gehört, bis dahin hatte Bismarck sein Bündnis- und Vertragssystem verfeinert. 1890 ist er dann aber weg vom Fenster und 17 Jahre später hat Deutschland zu allen Seiten Feinde. Ja, klar, 17 Jahre, das geht auch nicht von heute auf morgen, aber ich finde, so im weltpolitischen Maßstab ging das doch alles ziemlich schnell. Reden wir über diese jetzt nochmal explizit deutsche Rolle, haben wir ja im Gespräch mit Herrn Leonhardt vorhin schon angedeutet, über diese deutsche Rolle vor dem Ersten Weltkrieg mit Eckhard Konze von der Uni Marburg. Hallo, Herr Konze.
Hallo, ich grüße Sie.
Warum hat Deutschland das aufgegeben, Herr Konze, dieses Nest, sagen wir vielleicht mal, aus Schutzverträgen wie noch unter Bismarck?
Aufgegeben ist vielleicht gar nicht der richtige Ausdruck, denn auch das Bismarcksche Bündnissystem war ja sehr prekär. Es war kein stabiles Bündnissystem, sondern es war ein Vertragssystem voller Widersprüche, das ja beruhte auf der Tatsache, Frankreich zu isolieren. Also insofern würde ich die Zäsur von 1890 nicht zu scharf setzen, aber natürlich verändern sich Dinge nach 1890. Und was vor allem sozusagen die deutsche Außenpolitik auszeichnet, ist der Übergang dann unter Wilhelm II. Als neuem Kaiser, der Übergang zu dem, was man Weltpolitik nennt. Eine Großmachtpolitik, eine Weltmachtpolitik, die auch sehr aggressiv vorangebracht wird, auch in der öffentlichen Rede, in der öffentlichen Präsentation. Und vor diesem Hintergrund verschlechtern sich dann in Europa die Beziehungen, auch die deutsche Bündnispolitik der Ära Bismarck kann so nicht mehr verlängert werden. Das beste Beispiel dafür ist 1890, sozusagen unmittelbar nach dem Rücktritt bzw. dem Rauswurf Bismarcks, die Nichtverlängerung des Rückversicherungsvertrags mit Russland, was dann sofort sozusagen im nächsten Schritt Russland an die Seite Frankreichs führt. 1892 eine französisch-russische Militärkonvention, dann 94 ein Allianzvertrag. Damit beginnt gewissermaßen dieses bismarckische System, das man nicht verklären sollte, sich aufzulösen.
Kaiser Wilhelm II. Haben Sie angesprochen. Deutschland ist zu diesem Zeitpunkt als Kaiserreich, ja, eine konstitutionelle Monarchie. Es gibt eben einen Kaiser, Wilhelm II., aber es gibt ja eben auch immer noch, Herr Konze, einen Kanzler, einen Außenminister, auch ein Parlament, einen Reichstag. Also wie viel von dieser, ja vielleicht nicht Aufkündigung, aber dem mangelnden Interesse, diese internationalen Verträge weiterzuführen, wie viel geht da tatsächlich aufs Konto des Kaisers?
Also es ist nicht der Kaiser allein, aber ein Kaiser, der wie Wilhelm II. Seine verfassungsrechtlichen Kompetenzen wahrnehmen und ausschöpfen möchte, der hat auch durchaus die Möglichkeit, die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten dazu. Natürlich gibt es andere Akteure im politischen System. Es gibt den Kanzler, es gibt den Reichstag, es gibt auch eine immer stärker werdende, auch stärker vernehmbare politische Öffentlichkeit, auch als Massenöffentlichkeit. Aber der Kaiser kann tatsächlich schon mit seinem Gewicht auch gerade außenpolitisch wirklich Dinge bewegen. Und Wilhelm II. Nimmt das für sich in Anspruch. Man hat das früher mit dem Begriff des sogenannten persönlichen Regiments gekennzeichnet. Ob das nun treffend ist oder nicht, ist eine andere Diskussion. Aber der Kaiser hat ein politisches Gewicht und Wilhelm II. Steht eben auch als Persönlichkeit, als öffentliche Figur, national wie international, für diese deutsche Wendung zur sogenannten Weltpolitik.
Wir haben jetzt vorhin schon gehört, dass in Deutschland sich dann dieses Gefühl der Isolation immer mehr verdichtet hat, nachdem die beiden Ententes gebildet wurden, dass auch das Geschrei in Deutschland ziemlich laut war. Da frage ich mich auf der anderen Seite, warum hat man dann keine diplomatischen Bemühungen, weil das Mittel der Diplomatie gab es ja immer noch, keine diplomatischen Bemühungen mal unternommen, diese Isolation wieder aufzulösen, eben mit den beiden Ententes ins Gespräch zu kommen?
Man hat ja zunächst mal einen entscheidenden Anteil, einen eigenen Anteil an der Herausbildung dieses Entente-Systems. Die französisch-russische Allianz 1894, dann eben die Entente Cordiale, Frankreich-Großbritannien 1904, die sich dann ergänzt 1907 durch die britisch-russische Allianz. Das formt ja dann die sogenannte Triple Entente. Und an der Herausbildung dieser Konstellation hat das Deutsche Reich eben einen entscheidenden Anteil, sozusagen durch die Verschlechterung auch der Beziehungen zu Großbritannien, zu Russland, dann eben nach 1890. Und Frankreich galt ohnehin seit der Ära Bismarck als hoffnungslos. Es gibt natürlich Bemühungen, sozusagen diplomatische Bemühungen im Kleinen, aus dieser Isolation und auch aus dieser Blockkonfrontation, dieser verhärteten Blockkonfrontation herauszukommen. Aber diese Bemühungen sind doch nicht weitreichend genug und stoßen eben auch an die Eigendynamik gewissermaßen dieser Bündnissysteme, die eben keine Bündnissysteme mehr sind, sondern tatsächliche regelrechte Blocksysteme, verhärtete, fixierte Blocksysteme, aus denen ein Ausbrechen kaum noch möglich ist. Und das limitiert auch die Spielräume der Diplomatie.
Hat was von Self-Fulfilling Prophecy, ne? Wenn man sich immer wieder sagt, wir sind isoliert, dann kommt man auch nicht raus aus der Isolation.
So ist es. Und hinzu kommt natürlich, und man darf das bei diesen außenpolitischen Dingen nicht außer Acht lassen, gerade auch im Deutschen Reich, in der deutschen Gesellschaft, eine massive Stimmung, die nicht zuletzt durch die nationalistischen Massenverbände, denken Sie an den Flottenverein oder auch auf einer anderen Ebene den Alldeutschen Verband, genährt wird. Diese Vorstellung, der Krieg sei ohnehin früher oder später unvermeidlich. Und insofern spielt auch das natürlich auf die Außenpolitik, auf die Diplomatie, die sich im Übrigen auch immer stärker militarisiert in diesen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Also auch das spielt eine wichtige Rolle. Wir erleben überall in Europa, nicht nur im Deutschen Reich, in den etwa 10 Jahren vor dem Beginn des Krieges 1940 eine gewaltige Rüstungs- und Aufrüstungsdynamik. Die Heere werden vergrößert, die Rüstungsausgaben für das Heer, für die Marine, für die Flottenrüstung steigen ganz immens. Also auch diese Militarisierung erzeugt eine Dynamik, gegen die politisch, diplomatisch, dann auch gerade in den letzten Jahren, ja fast in den letzten Monaten und Wochen vor dem Kriegsbeginn, kaum noch und letztlich nicht mehr anzukommen ist.
Weil Sie den Alldeutschen Verband eben angesprochen haben, Herr Konze, von mir der Hinweis an euch da draußen, dazu haben wir auch schon mal eine Stunde History gemacht, findet ihr in unserem Podcast-Feed, wenn ihr einfach mal danach sucht. Aber Herr Konze, jetzt noch mal zum Ersten Weltkrieg als Ergebnis vielleicht dieser Ausgangslage dann in Europa. Sie haben gerade gesagt, da kam das Gefühl auf, der ist unausweichlich. Aber war es tatsächlich so? War er unausweichlich?
Nein, der Erste Weltkrieg war nicht unausweichlich und letztlich gibt es ja bis in die ersten Tage des August noch diplomatische Bemühungen, diesen Krieg abzuwenden. Aber die Eigendynamik gewissermaßen der internationalen Beziehung und dieser verhärteten Blockkonfrontation ist eben sehr, sehr schwer zu überwinden. Der deutsch-französische Gegensatz wird nicht ausgeräumt. Deutschland begeht den großen Fehler, sich in der sogenannten Nibelungentreue ganz fest und im Grunde einschränkungslos, bedingungslos an Österreich-Ungarn zu binden, dadurch gewissermaßen auch den Konflikt mit Russland unausweichlich zu machen. Und dann beruhen spätestens seit 1909 alle deutschen Planungen, Kriegsplanungen, Militärplanungen, insbesondere in dem sogenannten Schliefenplan, nicht nur auf der Idee des Zwei-Fronten-Krieges, sondern auf dem Vorhaben, die belgische Neutralität zu verletzen, um möglichst schnell Frankreich besiegen zu können. Und das macht dann eben im August 1914 auch den britischen Kriegseintritt, der so sicher nicht gewesen ist, macht den britischen Kriegseintritt unausweichlich.
Nibelungentreu bis in den Krieg. Eckhard Konze hat uns die Ausgangskonstellation vom Ersten Weltkrieg nochmal erklärt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Konze.
Ich danke Ihnen.
Dieser Erste Weltkrieg ist schon Wahnsinn. Ja, die europäischen Großmächte platzen quasi vor Macht und Reichtum, können kaum noch durch die Tür gehen vor breiten Schultern, wollen parallel noch den Rest der Welt kolonialisieren und ausbeuten. Und statt dann aber diesen Platz an der Sonne zu genießen, um hier nochmal den deutschen Reichskanzler 1897 zu zitieren, fangen sie Krieg an.
Ja, und warum sie das tun, das ist die Frage aller Fragen, weil nämlich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs von alledem nichts mehr übrig geblieben ist. Und dieser Krieg wird deshalb auch als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Europa und die ebenfalls als Kolonialmächte agierenden USA und auch Japan, die beherrschten die Welt. Und danach lagen alle, mit Ausnahme der USA, am Boden. Und es begannen eben die Unabhängigkeitsbestrebungen in den Kolonien, Ägypten etwa oder auch in China.
Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal die Frage verhandelt, ob dieser Erste Weltkrieg eigentlich tatsächlich unvermeidlich war.
Also ich will dagegen sagen, der Krieg ist so lange vermeidbar, bis der erste Schuss fällt. Aber die europäischen Großmächte, das ist vermutlich einer der Antriebsgründe gewesen, die hatten einfach Angst vor einem Prestigeverlust, weil sie alle ihre Plätze an der Sonne verteidigen wollten. Und dann braucht es eben nur noch diesen berühmten Funken, der das Feuer dann entzündet. Und dieser Funke wurde gezündet auf dem Balkan Ende Juni 1914.
Ja, dieser Funken, von dem Matthias spricht, war eben das Attentat von Sarajevo. Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand, verübt von serbischen Nationalisten. Haben wir auch schon mal eine Ausgabe, eine Stunde History drüber gemacht, aber wir fassen es jetzt mal kurz zusammen. Serbische Nationalisten ermorden also einen österreichischen Thronfolger und plötzlich schnappt dieses ganze Bündnissystem, schnappt es zu, ja, und der Erste Weltkrieg bricht aus. Wollen wir uns aber nochmal genauer erklären lassen von Rainer Schmidt, Historiker, der lange zu den zwei Weltkriegen des 20. Jahrhunderts geforscht hat. Hallo, Herr Schmidt.
Hallo, ich grüße Sie.
Lassen Sie mich mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe, Herr Schmidt. Also Österreich sind dann zuerst mal nach Rache für den ermordeten Prinzen und will deshalb Serbien angreifen. Serbien aber hat hinter sich Russland als Schutzmacht. Würde Russland dann also gegen Österreich zurückschlagen, müsste Deutschland wiederum Österreich zur Seite springen, weil Bündnispartner. Und wenn Deutschland dann gegen Russland zur Seite springt, dann steigen auch Frankreich und zuletzt England mit in den Krieg ein. Wahnsinn, ist das so richtig?
So ist es. Das ist eine Kettenreaktion, die abläuft. Wobei man natürlich sehen muss, dass die Juli-Krise, also die 5 Wochen vom Attentat in Sarajevo Ende Juni bis zum 1. August der deutschen Kriegserklärung an Russland, ist die Entladung eines Gewitters, das sich schon seit Jahren am europäischen Himmel zusammengebraut hat. Mhm. Es gibt mehrere Krisensymptome im europäischen Mächtesystem, die in ihrer Kumulation und auch Verzahnung den Krieg nahezu unausweichlich machen.
Ist das tatsächlich so? War es dann ab einem bestimmten Zeitpunkt unausweichlich? Ist ja auch immer wieder die Sache, die diskutiert wird, ob dieser Krieg nicht hätte vermieden werden können.
Im Grunde konnte er nicht vermieden werden, denn die Deutschen sind ja sozusagen federführend in der Krise. Die fühlen sich eingekreist durch Frankreich, Russland und Großbritannien. Und über diese Einkreisung ist man ab Mai 1914 durch einen Spion in der russischen Botschaft in London dokumentarisch unterrichtet. Mhm. Und das erklärt die Offensive der Berliner Politik mit diesem Blankoscheck an Österreich-Ungarn, aber auch die hohe Risikobereitschaft, die eben auch vor einer großen Auseinandersetzung nicht zurückschreckt.
Diese hohe Risikobereitschaft, Herr Schmidt, die ist, finde ich, auf jeden Fall für mich und wahrscheinlich für viele Menschen jetzt bei uns im 21. Jahrhundert einfach schwer zu verstehen. Weil warum hätte irgendein europäischer Staat diesen Krieg wirklich wollen können? Was war ja abzusehen, dass der allen wirklich richtig wehtun wird?
Naja, man muss sehen, dass alle 6 beteiligten Mächte, wenn man die 5 Großmächte und Serbien dazu nimmt, alle diese Mächte standen im Sommer 1914 vor der Alternative von Kompromiss, Suche nach Ausgleich oder Krieg, Griff zu den Waffen. Und alle entschieden sich, um die eigenen Interessen durchzusetzen für den Griff zu den Waffen. Es waren also nicht, wie Christopher Clark immer insinuiert, es waren keine Schlafwandler am Werk, die dem Krieg sozusagen in somnambuler Umnachtung entgegentaumelten, sondern der Kriegsentschluss entsprang überall einem rationalen Kalkül.
Alle wollten es sozusagen.
Alle wollten es, um ihre Interessen durchzusetzen. Ja. Also die Mittelmächte zum Beispiel hatten ihr Motiv darin, den sich immer fester schließenden Würgegriff der Entente mit Gewalt aufzubrechen. Genauso sah man das in Wien, der von Belgrad und Petersburg ausgehenden Wühlarbeit in den slawischen Provinzen der Monarchie, eben ohne Rücksicht auf alle vertraglichen Zusagen Serbiens, musste man endlich Einhalt gebieten. Und die Entente-Mächte fordern den Territorialbestand eben offen heraus. Belgrad hat diese Vision eines Großserbiens, das nur über die Leiche Österreich-Ungarn zu verwirklichen war. Paris zielt auf die Rückholung von Elsass-Lothringen. Und Petersburg betreibt massiv den Griff nach den Meerengen bei Konstantinopel. Es gibt nur eine Macht, nämlich England, die sich außerhalb dieser reziproken Eskalationsspirale befindet. Nur London besaß die Freiheit der Entscheidung, aber ein Abseitsbleiben hätte eben Vertragsbruch gegenüber Frankreich und Russland, Isolation und Gefährdung des Empires bedeutet.
Aber Sie haben ja selber gerade gesagt, Herr Schmidt, es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, sich diplomatisch durchzuwühlen, haben Sie, glaube ich, gesagt. Also diesen langen Weg der Diplomatie zu gehen. Wollte einfach keiner?
Nee, das wollte keiner, weil die Interessen einfach wichtiger waren als nach
Aber man Ausgleich. Kann seine Interessen ja auch diplomatisch durchsetzen.
Ja, wenn Sie mit dem Rücken zur Wand stehen, wie das die deutsche subjektive Empfindungslage im Mai, Juni 1914 war, dann bleibt eben nur noch der Schritt nach vorne. Und die Deutschen hatten ja eine abgestufte Strategie, entweder den Serben mit Hilfe Österreichs schnell den Hals umdrehen, vollendete Tatsachen schaffen oder massiv mit dem Krieg drohen, Das war ja auch der Sinn des Blankoschecks, der ursprüngliche Sinn, um die Entente auseinander zu manövrieren. Das hatte ja schon mal geklappt in der bosnischen Annexionskrise von 1908, 1909. Oder wenn diese ersten beiden Optionen platzen, lieber jetzt einen Krieg zu führen, der noch gewinnbar ist, als in 3 oder 4 Jahren, wenn die Situation sich noch schlechter darstellt.
Wenn ich Ihnen da so zuhöre, Herr Schmidt, dann erscheint mir ein wichtiger Ausgangspunkt in dieser ganzen Konstellation, das deutsche Gefühl, mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Und dafür war man doch irgendwie selbstverantwortlich.
Dafür war man insoweit selbstverantwortlich, als die Strategen des neuen Kurses, also die Nachfolger Bismarcks, Deutschland im Grunde in eine ausweglose Situation manövriert hatten. Frankreich hat riesige Darlehen in den russischen Staatshaushalt gepumpt, die die Russen für ihre Armee, mehr als 2 Millionen Mann Präsenzarmee, verwendet haben. Wow. Die Halbierung der Mobilmachungszeit von 31 auf 15 Tage und den bevorstehenden Angriff auf Ostpreußen. Poincaré, der französische Ministerpräsident und Außenminister, fährt eben eine massive Offensive der französischen Politik seit 1912. Er gibt Petersburg mindestens 3 dokumentarisch belegbare, unerbetene Beistandsversprechen für einen Krieg gegen die Mittelmächte. Und er ermuntert die Russen natürlich immer wieder zur Expansion auf dem Balkan, insbesondere in Richtung der Meerengen bei Konstantinopel. Von daher zieht sich die Schlinge um die Deutschen immer weiter zu und man versucht dann in einer Art Flucht nach vorne, lieber jetzt den Krieg zu führen, wo er noch gewinnbar ist, als in 3 oder 4 Jahren. Das trommeln ja die Militärs dem Kaiser auch immer wieder ein. Und dann überhaupt keine Chance mehr zu haben. Aber aus dem Horizont der Zeit damals, dass man keine Risikoabwägung vornimmt zwischen Gewinn und Schaden eines Krieges, das ist wirklich eine Lehre der Vergangenheit, die man niemals vergessen sollte.
Mhm. Bei dieser Schlinge, die sich da immer weiter zuzieht und der Schuldfrage, wie wichtig ist denn da tatsächlich Wilhelm II.? Hat er eine besondere Position? Ich meine, wir wissen auch aus vielen Ausgaben einer Stunde History, man kann es am Ende nicht an einer historischen Person festmachen, aber wie viel lag doch am Ende in seiner Hand?
Also Wilhelms Verhalten war, ich möchte fast sagen, wie immer, sprunghaft, erratisch und widersprüchlich. Er war derjenige, der diesen Blankoscheck am 5. Juli den Österreichern gibt und damit die deutsche Kriegslokomotive auf die Schienen setzt. Und mit diesem stümperhaften, kurzsichtigen Vorpreschen entlang der Linie, das sein Zitat ist ja bekannt, mit den Serben muss endlich aufgeräumt werden und zwar bald, mit diesem stümperhaften Vorgehen nimmt er einen Großmachtkrieg sehenden Auges in Kauf, obschon man dazu nach den Buchstaben des Zweibundes von 1879 gar nicht verpflichtet war. Unmittelbar nach diesem Blankoscheck begibt sich der Kaiser im Übrigen zur Erleichterung im Auswärtigen Amt auf seine alljährliche wochenlange Nordlandkreuzfahrt. Er ist also an dem weiteren Entscheidungsprozess in Berlin gar nicht beteiligt. Aber sobald er am 27. Juli wieder zurück ist, wirft er das Ruder herum und tritt für die Wahrung des Friedens ein. Nach der Lektüre dieser serbischen Antwortnote auf das Ultimatum Wiens steht für ihn fest, ich zitiere mal, im Großen und Ganzen sind die Wünsche der Donaumonarchie erfüllt und damit entfällt jeder Grund zum Krieg. Er weist also am nächsten Tag, das ist der 28. Juli, das Auswärtige Amt an, Wien den sogenannten Halt in Belgrad-Vorschlag zu unterbreiten. Die Österreicher sollen nur die serbische Hauptstadt als Faustpfand für künftiges Wohlverhalten besetzen. Mhm. Das hätte zur Sternstunde einer Deeskalation werden können, aber das verpufft im Leeren. Denn die Reichsleitung legt diese Initiative erstmal auf Eis und die Militärs weisen drohend darauf hin, die russische Mobilmachung ist schon angelaufen, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren.
Da war sein Umdenken zu spät gekommen.
Genau. Mhm. Es dauert also noch mal 2 Tage bis zum 30. Juli, das ist 24 Stunden vor der deutschen Kriegserklärung, bis die sogenannten Weltbrandtelegramme nach Wien abgehen. Und da steht drin, wir lehnen es ab, uns von Österreich in einen Weltbrand hineinziehen zu lassen. Aber eben auch hier versäumt es Wilhelm, auf die Bremse zu treten und den Blankoscheck, also die deutsche Unterstützung, zu widerrufen oder zu konditionieren. Das hätte den Krieg sicherlich abgeblasen, also den großen Krieg. Und jetzt ist es einfach zu spät am 30., denn jetzt übernimmt die Eigengesetzlichkeit der Kriegsmaschinerie die Regel des Geschehens.
Eine Sache noch, erklären Sie uns den Begriff Urkatastrophe. Der Erste Weltkrieg als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts.
Also mit dem Begriff Urkatastrophe ist gemeint, dass der Erste Weltkrieg, wenn man einen Vergleich aus der Antike bemühen will, die Büchse der Pandora öffnet, aus der das Unheil kriecht, das die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts prägt. Dieser Krieg wird zum Laboratorium der Vernichtung, zur Brutstätte menschenverachtender, rassistisch aufgeladener Ideologien und eben zum Treibhaus für neue Konflikte und Kriege, die ja bis in unsere Tage reichen. Also wenn man so will, der Kampfeslärm von 1914 sollte im gesamten Jahrhundert nie mehr verstummen. Und da gibt es nun einige Punkte, die man sich klar machen muss. Der Weltkrieg ist der erste totale und moderne Krieg. Es gibt neue Waffen, es gibt Millionenheere von Soldaten und es gibt die massenhafte Vernichtung des Gegners. Also Radikalisierung von Kriegführung und Kriegstechnik. Der Krieg sprengt die bis dahin vorherrschende Trennung von Soldaten und Zivilisten. Er trägt die Kampfhandlungen auf die Marktplätze, in die Innenstädte und die Wohnhäuser. Und es gibt das bis dahin unbekannte Phänomen einer die Massen aufpeitschenden Kriegspropaganda. Ein zweiter Punkt ist, dass der Krieg ein politisches Erdbeben heraufführt. Die jahrhundertelange Herrschaft der Romanows, der Habsburger und der Hohenzollern wird beendet. Die politische Landkarte wird umgepflügt, indem 15 neue Staaten von Finnland im Norden über Polen bis hin zu Syrien und dem Irak im Süden geschaffen werden. Der Nahostkonflikt hat seine Geburtsstunde im Weltkrieg, denn die Briten verteilen den Nahen Osten gleich dreimal und legen mit ihren widersprüchlichen Zusagen die Wurzeln für die bis heute andauernden Streitigkeiten. Den Arabern verspricht man ein großarabisches Reich, den Juden eine nationale Heimstatt in Palästina und für sich selbst reserviert man die Erdöllager im Nahen Osten. Die totalitären pseudoreligiösen Ideologien der Zwischenkriegszeit stammen aus dem Krieg. Der Faschismus, der Nationalsozialismus, der Sowjetkommunismus. Ja, der Krieg führt im Grunde eine Art autoritären Gesamttrend herauf, der den ganzen Kontinent erfasst. Wenn man die politische Landkarte 1919 betrachtet, dann gibt es 25 demokratisch verfasste Staaten. 20 Jahre später sind davon nur noch 11 übrig geblieben. Also fast überall in Europa schießen Diktaturen wie Giftpflanzen aus dem Boden. Und mitten im Krieg treten erstmals jene beiden Mächte auf den Plan, die das gesamte kommende 20. Jahrhundert als Supermächte prägen, nämlich die USA und die Sowjetunion. Also man sieht, nahezu alles, was seither kam, hängt an der Nabelschnur des großen Krieges. Ohne den großen Ersten Weltkrieg ist die nachfolgende Entwicklung hin zum Zweiten Weltkrieg, zum Holocaust, zum Kalten Krieg und zum Nahostkonflikt überhaupt nicht zu verstehen.
Und deshalb sprechen wir von der Urkatastrophe. Rainer Schmidt,
genau,
war das.
Deswegen Urkatastrophe.
Historiker bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Schmidt.
Danke Ihnen auch.
Tja, da haben wir sie. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Verstehen jetzt vielleicht nach heute eine Stunde History auch nochmal besser, warum man beim Ersten Weltkrieg von der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts überhaupt spricht. Matthias, man muss aber sagen, diese Urkatastrophe traf nicht alle Staaten Europas gleich, zumindest nicht auf gleiche Art und Weise.
Na, auf den ersten Blick natürlich nicht. Also Deutschland und Österreich, die bekamen die Alleinschuld, sie mussten Reparationen bezahlen, sie mussten Gebiete abtreten, sie durften sich anschließend nicht mehr vereinigen und ihre Armeen wurden reduziert. Aber darüber hinaus war eben auch die Machtposition von Gesamteuropa weg. Die Kolonialreiche begannen zu bröckeln und in Deutschland gab es Revisionismus. Die Ergebnisse des Krieges wurden von den Deutschen nicht akzeptiert. Der Vertrag von Versailles ebenso nicht. Es wurde alles als ungerecht empfunden. Und am Rand, am östlichen Rand Europas, war mit der UdSSR eine neue Macht entstanden. Und damit war das gesamte politische Gefüge des Kontinents instabiler. Und die Folge war, 20 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs beginnt der Zweite Weltkrieg und stürzt den Kontinent dann endgültig in den Abgrund.
Aus dem wir uns manchmal heute noch irgendwie wieder rauskämpfen müssen, aus diesem Abgrund, aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Für heute danke dir, Matthias. war das eine Stunde History und ich freue mich schon auf nächste Woche mit euch und nämlich die nächste unserer großen Herrscherinnen. Es geht dann in die Zeit, als Shakespeare anfing zu dichten, Francis Drake die Welt umsegelte und Francis Bacon die Wissenschaft revolutionierte. Aber regiert wurden sie alle von the one and only, von Elizabeth I. Ich bin Markus Dichmann, bis nächste Woche, macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.